Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir setzen unsere Betrachtung des zweiten Buchs der Chronik fort. Das ist der Teil des Chronikwerkes, der sich mit der Zeit Salomos und seiner Nachkommen beschäftigt. Nach dem Tod Davids hat Salomo als sein Nachfolger den Bau des Jerusalemer Tempels in Angriff genommen. Man könnte es auch so ausdrücken: Getreu nach den Vorgaben seines Vaters macht sich Salomo ans Werk und beginnt mit dem Bau des Tempels. Wie alles dabei begonnen hat, das wird konkret im zweiten Buch der Chronik in den Kapiteln 2 bis 5. Wie hatte Salomo über das Tempelbauprojekt doch gesagt? Wer vermag es, Gott ein Haus zu bauen? Denn der Himmel und aller Himmel Himmel können ihn nicht fassen. Wer bin ich denn, dass ich ihm ein Haus baue, es sei denn, um vor ihm zu opfern? 2. Chronik 2, Vers 5. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich einen Artikel über einen Theologen gelesen, der behauptete, Salomo hätte versucht, ein kleines Häuschen zu bauen, um Gott in eine Schublade stecken zu können. Menschen hätten diese Idee gehabt, Gott einzuengen, damit er dort bliebe. Ich darf Ihnen sagen, dass natürlich weder Salomo noch das Volk Israel solche Ideen hatten. Sie waren fortschrittlicher als viele Menschen heute, ja sogar gereifter als viele Menschen in unseren heutigen Kirchen. Viele nennen die Kirche ein Gotteshaus, und doch, Gott wohnt nicht in einem Haus. Er hat dies noch nie getan. Der Tempel war zum Beispiel vielmehr ein Ort, um dort Opfer darzubringen. Er war ein Ort, in dem man Gott näher kommen konnte. Und dieser Ort, er sollte ihm würdig sein. Er war reich geschmückt und wunderschön. Im Vergleich zu anderen Gebäuden dieser Zeit war er nicht sehr groß. Würde man beispielsweise den Tempel, den Salomo gebaut hat, neben den Tempel der Diana in Ephesus oder neben die Pyramiden stellen, dann wäre er ein Zwerg unter Riesen. Stattdessen übertraf er aber alles mit seinem Reichtum, dieser gewaltigen Menge Gold und Silber, mit der er verziert war. All das Edle wird im 6. Vers dann auch in einer Bestellung Salomos erwähnt. Darin heißt es: So sende mir nun einen tüchtigen Mann, der mit Gold, Silber, Kupfer, Eisen, rotem Purpur, Scharlach und blauem Purpur arbeiten kann und der Bildwerk zu schnitzen versteht, zusammen mit den Meistern, die bei mir in Juda und Jerusalem sind und die mein Vater David bestellt hat. 2. Chronik 2, Vers 6. Sehen Sie, sie mussten damals Handwerker aus dem Ausland kommen lassen, denn die Israeliten waren in der Regel Bauern, so wie Gott es für sie vorgesehen hatte. Es ist interessant, wenn Juden in unserer Zeit in ihr Land zurückkehren, dann kehren sie meist auch zum Ackerboden, zur Scholle zurück. Ich bin von einem Ende Israels zum anderen gereist, vom Toten Meer bis zum Mittelmeer, und habe dort die schönsten Bauernhöfe meines Lebens gesehen. Ich glaube nicht, dass es ein fruchtbareres Land gibt als in der Jezreel-Ebene, im Tal des biblischen Esdrelon, in dem dort liegenden Ort Megiddo. Es ist erkennbar ein fruchtbares Land. Die Israelis sind geschickte Bauern, und das waren sie wohl von Alters her. In den Tagen Salomos hatten die Israeliten keine herausragenden Handwerker in ihren Reihen. Sie mussten Hiram, den König von Tyros, um Hilfe bitten. An ihn geht also diese Bestellung Salomos, die sich in Vers 7 so fortsetzt: Und sende mir Zedern, Zypressen und Sandelholz vom Libanon, denn ich weiß, dass deine Leute verstehen, das Holz auf dem Libanon zu hauen. Und siehe, meine Leute sollen mit deinen Leuten sein. Mit anderen Worten, Salomos Männer sollten wohl etwas von diesen Fähigkeiten lernen. Die erwähnten Zedernbäume sind übrigens die berühmten Zedern des Libanon. Was hat Salomo mit dieser Bestellung im Sinn, kann man sich fragen. Seine Absicht wird deutlich in Vers 8. Dass man mir viel Holz zubereite, denn das Haus, das ich bauen will, soll groß und prächtig sein. Es wird vielleicht im Maßstab der damaligen Tempelbaukunst nicht wirklich groß sein, aber auf jeden Fall großartig. Weiter mit Vers 9. Und siehe, ich will den Holzhauern, deinen Leuten, die das Holz behauen, 200.000 Scheffel Weizen und 200.000 Scheffel Gerste und 20.000 Eimer Wein und 20.000 Eimer Öl zur Speise geben. Später wird deutlich werden, dass es hier in Bezug auf diese Art der Bezahlung ein Missverständnis gegeben hat. Zunächst aber wird von der Antwort Hirams zu reden sein. Sie ist dokumentiert in den Versen 10 bis 13. Da antwortete Hiram, der König von Tyros, in einem Brief und sandte zu Salomo: Da der Herr sein Volk liebt, hat er dich zum König über sie gemacht. Und Hiram schrieb weiter: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der Himmel und Erde gemacht hat, dass er dem König David einen weisen, klugen und verständigen Sohn gegeben hat, der dem Herrn ein Haus bauen will und auch ein Haus für sich als König. So sende ich nun einen tüchtigen und verständigen Mann, Hiram, meinen Berater. Er ist der Sohn einer Frau von den Töchtern Dan, und sein Vater ist ein Tyrer gewesen. Der versteht zu arbeiten mit Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Steinen, Holz, rotem und blauem Purpur, feiner Leinwand und Scharlach und Bildwerk zu schnitzen und alles, was man ihm aufgibt, kunstreich zu machen mit deinen Meistern und mit den Meistern meines Herrn des Königs David, deines Vaters. 2. Chronik 2, Vers 10 bis 13. An dieser Stelle geht es gleich weiter mit dem Bericht über die Art und Weise der Beschaffung von Baumaterial für den Tempel. Zunächst wird noch einmal die Bezahlung angesprochen. In Vers 14 und 15 heißt es dazu: Mein Herr sende nun seinen Leuten, wie er gesagt hat, Weizen, Gerste, Öl und Wein, so wollen wir das Holz hauen auf dem Libanon, so viel du bedarfst, und wollen es auf Flößen übers Meer nach Jaffo bringen. Von da musst du es hinauf nach Jerusalem schaffen. 2. Chronik 2, Vers 14 und 15. Soweit der Antwortbrief des Königs von Tyros. Dann fährt die Darstellung des Tempelbaus im 2. Chronikbuch fort und beschreibt, wen Salomo denn nun schicken wird. In Vers 16 und 17 wird berichtet: Und Salomo ließ alle Fremdlinge im Lande Israel zählen, nachdem schon sein Vater David sie gezählt hatte, und es fanden sich 153.600. Und er machte von ihnen 70.000 zu Trägern und 80.000 zu Steinhauern im Gebirge und 3.600 zu Aufsehern, die die Leute zum Dienst anhielten. Dies sollen die Helfer sein. Die hier genannten Männer werden die gewöhnlichen Arbeiten tun. Alles scheint gut vonstatten zu gehen, denn schließlich ist auch der Zeitpunkt gekommen, dass Salomo beginnt mit dem Bau des Tempels. Davon handelt dann das dritte Kapitel. Vers 1 daraus lautet: Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem auf dem Berge Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war, an der Stätte, die David auf der Tenne Araunas des Jebusiters zubereitet hatte. Was wir bereits dazu gehört haben, will ich hier kurz wiederholen. Der Platz der Tenne des Arauna ist der Ort gewesen, an dem Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte. Auf dem gleichen Gebirgskamm, außerhalb der Stadt Jerusalem, liegt auch Golgatha, die Schädelstätte, wo Jesus gekreuzigt wurde. David hatte dieses Grundstück von Arauna gekauft. Noch heute gehört dieses Land zum Tempelareal. Angefangen hat der Bau in der Regierungszeit Salomos in einem bestimmten Jahr, wie in Vers 2 dokumentiert ist. Im zweiten Monat, am zweiten Tage im vierten Jahr seiner Herrschaft, fing er an zu bauen. Für alle, die vom Baugewerbe nicht viel verstehen, sind die nun folgenden Details der Baupläne und Baumaterialien nicht sonderlich interessant. Ich werde deshalb nur einige bestimmte, wichtige Tatsachen in diesem Abschnitt hervorheben, die meines Wissens sonst nirgendwo erwähnt worden sind. Ich beginne mit meinen Erläuterungen in Vers 3. Und dies sind die Maße, nach denen Salomo das Haus Gottes baute. Die Länge 60 Ellen nach altem Maß, die Breite 20 Ellen. Der Tempel ist demnach doppelt so groß wie die Stiftshütte, 60 mal 20 Ellen. Das sind etwa 27 mal 9 Meter, also etwa 250 Quadratmeter groß in der Fläche. Dies sind die Maße für den eigentlichen Tempel. Um ihn herum sollten noch weitere Gebäude entstehen. Das beschreiben die anschließenden Verse 4 bis 12. Und die Vorhalle, die sich davor befand, war nach der Breite des Hauses 20 Ellen lang, die Höhe aber war 20 Ellen, und er überzog sie innen mit lauterem Gold. Die große Halle aber täfelte er mit Zypressenholz und überzog sie mit dem besten Gold und brachte darauf Palmen und Blumenwerk an. und er zierte die Halle mit edlen Steinen zum Schmuck, das Gold aber war Parvaim-Gold. Und er überzog die Halle, die Balken und die Schwellen samt ihren Wänden und Türen mit Gold und ließ auf die Wände Cherubim schnitzen. Er machte auch den Raum des Allerheiligsten. Dessen Länge war 20 Ellen nach der Breite des Baues und seine Breite war auch 20 Ellen. Und er überzog ihn mit dem besten Gold an 600 Zentner. Und er gab auch für die Nägel 50 Lot Gold an Gewicht und überzog die Obergemächer mit Gold. Er machte auch im Raum des Allerheiligsten 2 Cherubim kunstreiche Werke und überzog sie mit Gold. Und die Länge der Flügel der Cherubim war 20 Ellen, so dass ein Flügel 5 Ellen hatte und die Wand des Hauses berührte, und der andere Flügel auch 5 Ellen hatte und den Flügel des anderen Cherubs berührte. So hatte auch der eine Flügel des anderen Cherubs 5 Ellen und berührte die Wand des Hauses. Und sein anderer Flügel hatte auch 5 Ellen und berührte den Flügel des anderen Cherubs. 2. Chronik 3, Vers 4 bis 12. Das Tempelgelände war wohl sehr beeindruckend, der Tempel selber dabei nur doppelt so groß wie die Stiftshütte. Ich möchte Sie jetzt noch auf ein paar Dinge, die hier berichtet werden, aufmerksam machen. In Vers 13 heißt es, so dass diese Flügel der Cherubim 20 Ellen weit ausgebreitet waren, und sie standen auf ihren Füßen, und ihr Antlitz war zur Halle hingewandt. Damit sind die Cherubim gemeint, die vom Gnadenstuhl herabblickten. Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass Gott dem Mose damals, als er die Stiftshütte baute, keine Maße für die Cherubim angegeben hatte. Sie deuten in ihrer Aussagekraft symbolisch auf die Gottheit hin. Und Gottheit kann man ja nicht messen. Hier jedoch im Tempel hat Gott dem Salomo die Maße vorgegeben, und die jetzigen Cherubim sind zweifellos viel größer als die zuvor in der Stiftshütte. Bei mir entsteht der Eindruck, als schliche sich hier eine leichte Entartung ein, weil sie hier versuchen, die Gottheit mit einem Maß zu messen. Dies ist natürlich nicht möglich. Vergessen wollen wir nicht, dass die Bücher der Chronik die Ereignisse und damit auch hier den Tempel aus Gottes Sicht betrachten. Was zeigt uns Gott hier besonders, was in den Königebüchern vom menschlichen Standpunkt betrachtet worden ist? Nun, es ist zum Beispiel die Schönheit des Tempelvorhangs, die in Vers 14 näher beschrieben wird. Er machte auch einen Vorhang von blauem und rotem Purpur, von Scharlach und feiner Leinwand und brachte Cherubim darauf an. Der hier beschriebene Vorhang ist für mich ein Hinweis auf die Menschlichkeit Jesu Christi. Gott will dies meines Erachtens hier hervorheben. Denn als Christus gekreuzigt wurde, zerriss der Tempelvorhang in 2 Teile, und deshalb stellt der Vorhang für mich die Menschlichkeit Christi dar. Das Zerreißen des Vorhangs bedeutete, da geschieht eine Öffnung, da öffnet sich ein neuer und lebendiger Weg für alle, die an Jesus Christus glauben. Ein Weg, um in die Gegenwart Gottes zu gelangen, ohne dass ein weiteres Opfer gebracht werden muss. Das Opfer Jesu Christi ist ausreichend. Hier in der Chronik macht Gott uns auf die Schönheit des Vorhangs aufmerksam. Es macht den Anschein, als wollte er sagen, dies ist mein geliebter Sohn, mit dem ich sehr zufrieden bin. Als nächstes werden die beiden Säulen vor dem Tempel beschrieben. Wir sollten auch diese Säulen noch aufmerksamer betrachten. Von ihnen berichtet Vers 15. Und er machte vor dem Hause 2 Säulen, 35 Ellen hoch, und den Knauf oben darauf 5 Ellen. Dies bedeutet, dass diese Säulen sehr hoch waren. Man kann sich die Größe und Position der Säulen an einem Modell des Tempels veranschaulichen. Vergleicht man die Säulen jedoch mit dem Gebäude, scheint da etwas mit der Perspektive nicht zu stimmen, aber diese Säulen sprechen von 2 Eigenschaften, Stärke und Schönheit. Heute sind Stärke und Schönheit wohl eher als etwas anzusehen, von dem wir modernen Menschen meinen, dass wir es erlangt haben. Wir rühmen uns unserer Stärke, aber wir schaffen es nicht, die Gesetzlosigkeit zu bannen. Und was die Schönheit betrifft, haben Sie schon einmal moderne Kunst unter diesem Aspekt betrachtet? Meine Tochter hat Kunst studiert und führte mich einmal durch ihren Zeichensaal, um mir zu zeigen, was sie zu der Zeit gemalt haben. Sie sagte zu mir, »Papa, ist dies nicht wunderschön?« Also ich wollte meine Gefühle nicht falsch darstellen, und doch, ich konnte nicht sagen, dass es schön war. Ich sagte also, »Nun, ich habe noch nie so etwas gesehen.« Glauben Sie mir, Ich hatte so etwas wirklich noch nie gesehen. Gott hat ein Interesse an Stärke und Schönheit. Diese Säulen des Tempels waren in der Tat sehr eindrucksvoll. Im nächsten Kapitel erwähnt der Bericht vom Bau des Tempels wieder diese Säulen, die für Stärke und Schönheit stehen. Da ist in Vers 12 dann zu lesen, nämlich die zwei Säulen mit den kugligen Knäufen oben auf beiden Säulen und die zwei Gitterwerke zu bedecken, beide kugligen Knäufe oben auf den Säulen. 2. Chronik 4, Vers 12. Gott versucht also darauf besonders aufmerksam zu machen. Aber zunächst bleiben wir nochmal in Kapitel 3. Im 16. und 17. Vers erfahren wir dort noch mehr über die Art der Verzierungen. Und machte Ketten zum Gitterwerk und tat sie oben an die Säulen und machte 100 Granatäpfel und tat sie an die Ketten und richtete die Säulen auf vor dem Tempel, eine zur rechten und die andere zur linken, und nannte die zur rechten Jachin und die zur linken Boas. 2. Chronik 3, Vers 16. Zunächst kommen noch einmal die Säulen vor dem Tempel zur Sprache. Die rechte Säule trägt den Namen Jachin. Das hebräische Wort hat die Bedeutung, ich, Gott, werde aufstehen oder ich werde aufrichten. Die linke Säule, die Boas genannt wird, hat ihren Namen nach dem hebräischen Wort, das die Bedeutung hat, in ihm, Gott, ist Stärke. Und dann werden diese Ketten erwähnt. Was stellen sie dar? Sie sprechen nach meiner Erkenntnis von der Einheit der Nation. Die Ketten stellen die Einheit der Einzelnen dar, die die Stämme ausmachen. Die Stämme wiederum bilden die Nation. Das heißt also, Gott hat ein Interesse an absoluter Einigkeit. Heute kann man den Eindruck bekommen, das Volk Gottes steht in der Gefahr, den Blick dafür zu verlieren. Heute sind wir in Tausenden von kleinen Gruppen zerteilt und zersplittert. Immer wieder werden neue Organisationen gegründet. Ich bin mir nicht sicher, ob all dies zu Gottes Ehre geschieht. Sehen Sie, im Neuen Testament hat Gott uns das Bild der Einheit geschenkt, das noch besser ist als das Bild der Ketten. Es ist das Beispielwort vom Leib. Christus sagt, dass seine Gemeinde ein Leib ist. In einem Leib gibt es viele Glieder. Einige der Glieder sind angesehen und andere wiederum unansehnlich. Sie gehören aber alle zu einem Leib. Dies ist das Bild der Gemeinde. Das nun folgende Kapitel 4 bringt dann eine Beschreibung einzelner Geräte des Tempels. Ich lese den ganzen Abschnitt dazu von Vers 1 bis 12. Er machte auch einen kupfernen Altar, 20 Ellen lang und breit und 10 Ellen hoch. Und er machte das Meer, gegossen, von einem Rand zum anderen 10 Ellen breit, ganz rund, 5 Ellen hoch, und eine Schnur von 30 Ellen konnte es umspannen. Und unter ihm umgaben es ringsum Gestalten, Rindern vergleichbar. Und es waren um das Meer her 10 Knoten je Elle. 2 Reihen bildeten die Knoten, die bei dem Guss mit angegossen waren. Es stand aber auf 12 Rindern, von denen 3 nach Norden gewandt waren, 3 nach Westen, 3 nach Süden und 3 nach Osten. Und das Meer stand oben auf ihnen. Und ihre Hinterteile waren alle nach innen gekehrt. Die Stärke seiner Wand war eine Hand breit, und sein Rand war wie eines Bechers Rand, wie eine aufgegangene Lilie, und es fasste 3000 Eimer. Und er machte 10 Kessel. Von ihnen stellte er 5 zur rechten und 5 zur linken, um in ihnen zu waschen, nämlich was zum Brandopfer gehört, sollte man darin abspülen. Das Meer aber stellte er auf, dass sich die Priester darin waschen sollten. Er machte auch 10 goldene Leuchter, wie sie sein sollten, und stellte sie in die Tempelhalle, 5 zur rechten und 5 zur linken, und machte 10 Tische und tat sie in die Tempelhalle, 5 zur rechten und 5 zur linken, und machte 100 goldene Schalen. Er machte auch einen Vorhof für die Priester und einen großen Vorhof und Türen für den Vorhof und überzog die Türen mit Kupfer und setzte das Meer rechts vor das Haus nach Süden hin. Und Hiram machte Töpfe, Schaufeln und Becken. Danach vollendete Hiram die Arbeit, die er für den König Salomo tat am Hause Gottes, nämlich die 2 Säulen mit den kugligen Knäufen oben auf beiden Säulen und die 2 Gitterwerke zu bedecken, beide kugligen Knäufe oben auf den Säulen. 2. Chronik 4, Vers 1 bis 12. Achten Sie auch hier auf die Verwendung von bestimmten Symbolen. Von den Granatäpfeln hieß es, es waren 100. Außerdem lesen wir darüber in Vers 13, und die 400 Granatäpfel an den beiden Gitterwerken, zwei Reihen Granatäpfel an jedem Gitterwerk, zu bedecken beide kugligen Knäufe, die oben auf den Säulen waren. Granatäpfel deuten auf Fruchtbarkeit hin. Diese wird hier meines Erachtens besonders betont. Und wenn das beim Tempel der Fall ist, was heißt das für alle, die in der Geschichte der Kirche gemeint haben, das Geistliche vom Leiblichen trennen zu müssen? Ich habe auch noch nicht von den Farben gesprochen, die hier verwendet werden. Der Vorhang war blau, purpurrot und karminrot, sowie aus feinem Leinen. Blau ist die Farbe des Himmels, purpurrot ist die Farbe der königlichen Familie und karminrot stellt die Erlösung dar, von der Christen wissen, dass sie durch das Blut Christi geschehen musste. Die Farbe weiß stellt den Weg der Heiligkeit und Unbeflecktheit dar. Aus Gottes Sicht sind all diese Dinge wichtig. Weiter mit den Versen 14 bis 22. Auch machte er die Gestelle und die Kessel auf den Gestellen und das Meer und die 12 Rinder darunter. Dazu machte Hiram, sein Berater, dem König Salomo Töpfe, Schaufeln, Gabeln samt allen Gefäßen für das Haus des Herrn von geglättetem Kupfer. In der Gegend des unteren Jordans ließ sie der König gießen in der Gießerei von Adama zwischen Sukkot und Zereda. Und Salomo machte sehr viele von allen diesen Geräten, so dass das Gewicht des Kupfers nicht zu erforschen war. Und Salomo machte alles Gerät für das Haus Gottes, nämlich den goldenen Altar und die Tische mit den Schaubroten darauf, die Leuchter mit ihren Lampen von lauterem Gold, dass sie brennen vor dem Chorraum nach der Ordnung. Und die Blumen und die Lampen und die Scheren waren golden. Das war alles ganz aus Gold. Auch die Messer, Schalen, Löffel und Pfannen waren von lauterem Gold. Und an den Eingängen des Hauses waren die inneren Türen zum Allerheiligsten und die Türen zur Tempelhalle aus Gold. 2. Chronik 4, Vers 14 bis 22. Kapitel 4 berichtet uns also von Details der Einrichtungsgegenstände. Der kupferne Altar, das große Bronzebecken, die 10 kleineren Bronzebecken, die Leuchter und die Tische. Dann gab es noch Kübel, Schaufeln und Schalen. Der kupferne Altar war 4-mal so groß wie der aus der Stiftshütte. Es gab auch noch weitere zusätzliche Becken im Tempel. Und noch mehr Dinge wurden, gemessen am Bestand bei der Stiftshütte, hinzugefügt und geändert. Durch die Neuerungen und Vergrößerungen ist die Schlichtheit der Stiftshütte und deren einfacher Verweis auf Christus verloren gegangen. Die Stiftshütte und nicht der Tempel wird deshalb im Hebräerbrief dafür als Vergleichspunkt verwendet, um den Menschen und die Taten Jesu Christi zu beschreiben. In Kapitel 5 geht es dann um ein neues Thema, der vollendete Tempel. Vers 1 und 2 lauten folgendermaßen: Also wurde alle Arbeit vollbracht, die Salomo am Hause des Herrn tat. Und Salomo brachte hinein alles, was sein Vater David geheiligt hatte, und legte das Silber und Gold und alle Geräte in den Schatz im Hause Gottes. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. 2. Chronik 5, Vers 1 und 2. Nach der Fertigstellung des Tempels wird die Bundeslade in den Tempel gebracht. Das erwähnte Zion ist eine Erhebung, die ganz oben auf dem Jerusalemer Altstadthügel liegt, nicht weit vom Tempelbereich. Ich bin dort schon ein paar Mal hingelaufen, weil es nicht zu weit weg liegt. Wir kennen allerdings den genauen Standort, an dem David die Bundeslade aufbewahrt hat, nicht mehr. Wir wissen nur, er befand sich in der Stadt Davids, auf dem Berg Zion. Dies ist keine wirklich große Fläche und sie liegt ebenfalls nicht weit vom Tempelbereich entfernt. Mit Beginn des zweiten Buchs der Chronik startet Salomo mit der Umsetzung dessen, was sich sein Vater David gewünscht hat. Das Werk des Tempelbaus wird mit den Mitteln erreicht, die Gott dafür vorgesehen hat. Welche Auswirkungen der fertige Tempel dann auf Israel und seinen König hat, das wird uns auch in den folgenden Kapiteln beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel sind die restlichen Verse aus Kapitel 5 und die des 6. Kapitels aus dem 2. Buch der Chronik an der Reihe. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.